willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Eine neue Folge des Podcasts rund um die schönen Themen Wasserstoff und Brennstoffzellen. Wir haben letzte Woche ja schon unser sehr interessantes Gespräch mit Klaus Altfeld begonnen. Und heute führen wir das jetzt mal fort. Aber natürlich wie immer zuerst, hallo Johannes, servus, schön, dass du auch wieder dabei bist.
Hallo Martin und ein herzliches Willkommen wieder an Klaus, der, ja, wie Martin schon gesagt hat, schon sich wieder die Zeit nehmen konnte, um uns zu besuchen hier an der Hydrogen Bar. Nachdem wir ja letztes Mal sehr viel über den Markt und die Marktentwicklung gesprochen haben, können wir ja dieses Mal eher Richtung Ökosystem uns entwickeln. Wie sieht denn das Wasserstoff-Ökosystem aus oder welche Systeme gibt es und was ist eigentlich ein Wasserstoff-Ökosystem?
Ja, hallo erstmal, schön, wieder da zu sein.
Ich habe die Begrüßung vergessen, ja.
Also, Klaus, genau. Nochmal zu dem Thema. Und wir waren ja beim letzten Mal tatsächlich eher so ein bisschen marktlich unterwegs, haben uns mal angeschaut, wie sieht es denn mit dem Angebot aus, mit der Nachfrage, wie ist die Preisentwicklung. Und ich glaube, wir haben heute nochmal ein sehr, sehr spannendes Thema mit dem Thema Ökosysteme und auch sozusagen, wie geht sozusagen die Entwicklung in der Dachregion eigentlich fort, was können wir erwarten und wie sieht es dann vielleicht auch in den einzelnen Segmenten aus. Sehr, sehr spannend, freue ich mich da zu sein und ja, zu deiner Frage, es ist tatsächlich so, dass ja, wir immer wieder von Ökosystemen sprechen, das ist für mich auch ein Wort, was ich liebe und hasse, ja, weil eigentlich im Englischen ist es klarer. Es geht um Ecosystems und es geht darum, wie können eigentlich verschiedene Elemente zusammenkommen. Und im Deutschen hat sich so ein bisschen das Thema Ökosystem eingebürgert und das ist teilweise auch ein bisschen misleading, finde ich, weil es halt auch immer schnell verwechselt wird eben mit dem biologischen Begriff und dem Thema Ökosystem tatsächlich. Aber sei es drum, beim Ökosystem geht es eben darum, dass wir tatsächlich immer wieder sozusagen die gesamten oder Elemente aus der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette zusammenbringen von der Erzeugung. Das kann unterschiedlich sein, wir haben ja letztes Mal auch schon darüber gesprochen, wie sich so die einzelnen Farben auch entwickeln werden. Es geht um den Transport, das kann auch sehr unterschiedlich sein. Wenn es ein lokales Ökosystem ist, kann es auch mal ein Trailer sein oder auch mal ein Kesselwagen. Wenn es dann in die großen Mengen geht, auch per Pipeline. Und dann ist natürlich das Wichtigste sozusagen der Abnehmer, der irgendwas mit Wasserstoff anstellt. Das hatten wir beim letzten Mal auch schon. Es kann die Industrie sein, die das Ding stofflich oder energetisch nutzt. Es kann das Mobilitätsthema sein. Da werden wir sicherlich heute noch was diskutieren. Und es kann sicherlich auch der Wärmemarkt sein.
Wenn wir mal auf diese Themen jetzt genauer schauen, auch die du da jetzt angesprochen hast, siehst du Faktoren, die sozusagen ausschlaggebend dafür sind, wann und wie Erfolg entsteht? Hat es mit Strategien zu tun, mit vielleicht Geschäftsmodellen, die jetzt speziell einen Bedarf so in der Wasserstoffwelt adressieren? Oder ist es vielleicht, und das ist ja immer so ein streitbares Thema, und deshalb spreche ich es an, was noch sehr stark von Förderungen abhängig ist? Also vielleicht kurz zusammengefasst die Frage, lebt die Wasserstoffwirtschaft, lebt das Wasserstoffökosystem von Fördergeldern und lebt sozusagen nicht mehr, wenn wir diese Fördergelder wegnehmen?
Nein. Man muss, glaube ich, da so ein bisschen auch auf die Zeitschiene achten. Also Förderung ist sicherlich aktuell immer ein wichtiger Baustein. Wenn man sich vielleicht mal auch die Entwicklung der Vergangenheit anguckt, wo wir im Moment stehen und wo es hingeht, dann ist es ja so, wir haben die letzten 10, 20 Jahre, kann es vielleicht teilweise auch etwas weiter zurückgehen, sehr, sehr stark Pilotanlagen gesehen im Bereich Wasserstoff, wo es immer darum ging, wie funktioniert das technisch, kann man das so machen? Und da war sicherlich Förderung absolut wichtig. Heute ist es so, dass erste Ökosysteme entstehen, beispielsweise im Bereich Westküste 100, die mit dem spitzen Bleistift gerechnet durchaus auch schon tragfähig sind. Aber da ist sozusagen Förderung das, was es in einen Industriestandard dann reinbringt und dann wiederum sehr interessant auch macht für Unternehmen, die investieren. Es gibt aber auch andere Ökosysteme, die im Moment noch sozusagen eine Anschubfinanzierung brauchen. Wenn man aber sich den Business Case anschaut, dann ist es perspektivisch durchaus so, dass dann auch, wenn Reinvestitionen anstehen und sozusagen auch diese Kostendegression unterstellt wird, dass das schon sehr, sehr gut funktioniert heute. Und wenn man jetzt mal weiterguckt, ist ja sozusagen die Perspektive heute Ökosystem, morgen das Thema, man kann das auch übrigens Hydrogen Valleys nennen, das ist ja sozusagen der europäische Begriff. Man kann dann davon ausgehen, dass sich diese Hydrogen Valleys oder Ökosysteme weiter vernetzen werden, dann wird sich diese wirtschaftliche Frage schon ganz anders wieder stellen. Und dann kommt ja sozusagen die Langfristperspektive ab 2030, 2035, da haben wir beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen, wo es um das Thema Import geht und da natürlich eine ganz andere Skalierung hintersteckt und insofern da natürlich auch nochmal wirtschaftlich ganz, ganz andere Faktoren sozusagen zum Tragen kommen. Und insofern auf deine Frage zurückkommt, Förderung heute immer noch notwendig, aber perspektivisch, und das ist ja auch mal das Wichtige an Förderung, finde ich, dass die nicht Dauerläufer sind und die Wasserstoffwirtschaft wird sich auch ohne Förderung dauerhaft tragen.
Okay.
Man könnte vielleicht auch die Frage von dir noch ein bisschen erweitern, wenn ich darf, und zwar, was gibt es sonst noch für Erfolgsfaktoren? Weil ich glaube, es ist nicht nur die Förderung. Und das sehen wir auch immer wieder. Es ist vor allem, der Erfolg hängt davon ab, ich sage es mal so, in der Wertschöpfungskette denken und handeln. Ja? Also wenn du heute die Erzeugung mit dem Abnehmer zusammenbringst und das auch mit guten Transportlösungen, dann ist das auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Du musst halt Punkt zu Punkt diese Dinge noch clever zusammenbringen. Wichtig, und das kam gerade auch so ein bisschen raus in dem, was ich geschildert habe, das Thema Skalierung ist ganz, ganz wichtig. Du darfst also heute nicht planen und vergessen, dass übermorgen natürlich auch noch sozusagen größere Mengen entstehen und dass auch Konkurrenten entstehen und Vernetzung entsteht. Das ist ganz wichtig, Skalierung nicht vergessen. Es geht vielfach auch um das Thema Assets bei den Kunden, also Wiederverwendung von Assets, wie bringe ich das Thema ein, wo kann ich eine Wiederverwendung hinkriegen, was durchaus ein sehr, sehr großer Hebel ist. Kurz angeteasert, das Thema Kostendegression ist für mich ganz, ganz wichtig, wenn ich heute plane, nicht in Zukunft im Business Case mit den gleichen Kosten rechnen, sondern auch sozusagen die Kostendegression, die kommen wird, mit einplanen. Und ganz, ganz wichtig, fast wichtiger als das Thema Förderung, ist für mich das Thema Kooperation mit anderen. Ja, also das macht sozusagen heute die Wasserstoffwirtschaft aus, schmiedet interessante Partnerschaften. Und das ist, glaube ich, ein absoluter Erfolgsfaktor.
Ist es nicht eine wahnsinnige Challenge, wenn ich mich jetzt in so ein Unternehmen reinversetze, das diesen Markt betrachtet und da reingehen will? Dann haben wir da diese extremen Skalierungsgewinne, die möglich sind. Da sagt doch jeder, ich warte die erstmal ab und investiere dann, wenn die Skalierung da ist und die Preise günstig sind, was natürlich dazu führt, dass nicht skaliert wird, wenn niemand anfängt. Und ja, wie schätzt du das dann auch ein? Welche Seite müsste denn zuerst skalieren? Also man hat ja bei dem Markt immer Angebot und Nachfrage und eins ist wahrscheinlich quasi schwieriger zu aufzubauen. Hast du da eine Meinung, wo wir zuerst ansetzen müssen, also bei der Henne oder dem Ei?
Oh, das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage. Ich glaube aber nicht so einfach zu beantworten. Ich versuche es trotzdem. Es ist so, du musst natürlich bei so einer Skalierung immer Angebot und Nachfrage zusammenbringen. Und insofern kann die Antwort nur sein, es muss Hand in Hand gehen. Ja? Also wenn du eine Erzeugung schaffst und keine Abnehmer hast, dann wirst du scheitern, wenn du planst, deine Produktion umzustellen und du findest keinen Produzenten ebenso. Das heißt, es ist heute so, und das ist, glaube ich, vergleichbar auch mit der Entwicklung des Erdgasmarktes. Es war halt am Anfang so, in den ganz frühen Anfängen, dass man schon eher mit Punkt-zu-Punkt-Verbindungen agiert hat und sozusagen seine Peers gesucht hat. Das heißt, du schließt einen Vertrag mit einem großen Produzenten. Es kann im lokalen Ökosystem, ich rede jetzt mal von großen Lieferbeziehungen, es kann im lokalen genauso funktionieren, das machen wir ja tagtäglich. Aber es geht grundsätzlich darum, dass du dann bei der Skalierung den Erzeuger findest und dann einen Vertrag machst, ab welchem Zeitpunkt geliefert wird, und bei dem Abnehmer im Endeffekt das Gleiche. Und deswegen ist auch sozusagen, wir hatten ja beim letzten Mal auch über High Deal Ambition und andere Themen gesprochen, deswegen ist es auch eben so wichtig, erstmal sozusagen mit den Großen anzufangen, die auch den Bedarf erstmal haben, und nicht mit den Kleinen. Es ist halt für einen Produzenten einfacher, wenn er ganz viele Terawattstunden an einen Kunden verkauft und hat auch mehr Sicherheit, als wenn er sozusagen tausendmal die kleine Menge verkaufen muss. Und ich glaube, insofern wird dann ein Markt entstehen, erstmal Punkt zu Punkt. Und dann gibt es, und das ist absolut auch wirklich vergleichbar, liquide Märkte. Es wird einen Handel geben. Wasserstoff wird dann auch im Tagespreis ganz schnell erfahren. Und das ist dann der Punkt, wo sozusagen es dann nicht mehr so notwendig ist, weil dann produzierst du für den Markt und nicht für den einzelnen Kunden.
Ja, ja. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter schauen und mal auf die Anwendungsseite schauen oder auf die Seite, die vielleicht letztendlich den Wasserstoff dann verbraucht, wenn man das so nennen kann. In der letzten Folge, in der letzten Woche hast du ja schon erwähnt, zumindest in den nächsten Jahren wird der überwiegende Hauptabnehmer von Wasserstoff ja die Industrie sein. Was ist denn ein Treiber für die Industrie, um ja diesen Schritt hin zu gehen? Und ich kann mich erinnern, vor einigen Wochen, und du hast es ja auch schon erwähnt, haben wir mit dem Daniel Bick von OGE ja auch gesprochen, und er hat so uns informiert über dieses Leuchtturmprojekt, wenn man es mal so nennen darf, Westküste 100. Ist das vielleicht so ein prototypisches Exempel für so eine Vorgehensweise, wie es in der Industrie vielleicht aufgezogen werden könnte, die ganze Sache?
Absolut. Vollkommen. Vielleicht starte ich nochmal einmal sozusagen eine Stufe höher und gehe auf die erste Teilfrage ein. Was ist eigentlich so grundsätzlich der Treiber? Der Treiber in der Industrie, und das ist, glaube ich, kein Geheimnis, ist, es geht immer wieder um das Thema CO2. Ja? Und da sind wir sozusagen in der Vergangenheit und auch heute noch immer wieder darum, geht es darum, CO2-Neutralität herzustellen. Da handelt man mit Zertifikaten, da baut man mal ein Grünstromthema ein oder reduziert beispielsweise durch Umstellung auf Erdgas. Da gibt es verschiedene Mechanismen. Es wird dann jetzt perspektivisch sozusagen im zweiten Schritt darum gehen, CO2-neutrale Prozesse zu bekommen, und die Königsdisziplin, die wird dann so in so einem dritten Schritt sein, wirklich eine CO2-Freistellung zu bekommen. Und diese CO2-Freistellung, das ist heute schon klar, auf der Stromseite kannst du da auch noch mehr machen mit PPAs, aber eben insbesondere bei vielen Prozessen, Da geht es eben darum, wie kann ich den stofflichen Einsatz verändern. Und da wird es eben vielfach auch um das Thema Wasserstoff im Kern gehen. Und insofern, es geht immer um das Thema CO2 und der Druck steigt. Das kriegen wir alle mit. Es gab mal diese Frist, 2050 will man weitgehend CO2-frei sein. Das ist jetzt nochmal auch nach den jüngsten Entscheidungen vorgezogen worden auf 2045. Wir kriegen die Diskussion jetzt auch mit dem Thema CO2-Preissteigerung der nächsten Jahre. Da gibt es ja auch einige Parteien, da wollen wir jetzt auch mal abwarten, wie die Bundestagswahl ausgeht, die auch gerade in Deutschland hier nochmal mehr Druck machen. Aber auch international nimmt der Druck immer weiter zu. Insofern, es geht immer wieder um das Thema CO2. Und ich glaube, das ist der Treiber. Und da entsteht gerade auch natürlich im Dunstkreis auch vieles. Da geht es auch viel um Zertifikate. Wie kann man diese CO2-Freiheit eigentlich darstellen, abbilden, etc. pp. Da haben wir beim letzten Mal darüber gesprochen.
Ja, genau.
Und jetzt zu deiner zweiten Frage. Die ist nämlich auch sehr, sehr berechtigt. Westküste 100 ist, sagen wir mal, ein Prototyp für so eine Industrieanwendung. Und im Kern geht es sicherlich erstmal um das Thema Wasserstoff. Es geht darum, dass man aus Windstrom, und das macht diese, es geht ja dann im Westküste 100 um die Raffinerie Heide, natürlich von der Anbindung an der Nordsee. Erstmal das Thema Windstrom ist vorhanden, kann direkt geliefert werden. Das heißt, es kommen auch keine Netzentgelte. Mhm. Es geht dann um das Thema Elektrolyse. Es geht dann aber auch als prototypische Anwendung sicherlich darum, im Werksnetz erstmal Wasserstoff zu transportieren, auch Wasserstoff zu speichern. Also man merkt schon, es kommen da ganz, ganz viele Sachen eigentlich aus der Wertschöpfungskette zusammen. Es geht dann darum, eben in der Raffinerie auch Wasserstoff einzusetzen. Und es geht auch vor allem darum, sozusagen die Methanol-Synthese perspektivisch mit Wasserstoff zu betreiben. Und was es eben dann auch ausmacht, ist, dass man eine Perspektive nochmal hat, Wasserstoff auch sozusagen ins örtliche Netz einzuspeisen und damit dann auch erste Gehversuche zu machen, was das Thema Wärmeversorgung, aber auch das Thema Verkehrs- oder Site-Infrastrukturen für eben den Verkehr, also sprich Tankstellen, herzustellen. Das ist jetzt erstmal die Wasserstoffperspektive. Und man hat, und das ist, glaube ich, das, was es auch nochmal prototyphaft für die Industrie zeigt, eben noch weitere Stoffströme. Man hat nochmal das Thema CO2. Es gibt in diesem Ökosystem noch ein Zementwerk, was sozusagen CO2-Überschuss natürlich hat. Und dieser CO2 kann dann wiederum zur Methanolsynthese genutzt werden. Und es gibt dann auch noch, und das darf man ja auch nicht vergessen, bei der Elektrolyse eben das Thema Sauerstoff. Und hier kann man sicherlich in den verschiedenen Prozessen Sauerstoff dann auch nochmal einsetzen. Und insofern, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt hier. Es geht eben bei uns und auch bei der Wasserstoffwirtschaft nicht immer nur um das Thema Wasserstoff, sondern es geht auch um das Thema CO2 in anderen Prozessen. Es geht um das Thema Sauerstoff und es geht um viele andere Dinge. Ja. Also man muss das etwas ganzheitlicher denken.
Jetzt, wenn man sich diese Industrien oder diese Segmente anschaut, da gibt es ja neben der Industrie auch diese Mobilität zum Beispiel als den sozusagen hochdiskutierten Markt, wo wirklich polarisierte Meinungen herrschen, von Wasserstoff wird da niemals auftreten bis zu, eigentlich wird der ganze Truckverkehr oder Lkw-Verkehr auf jeden Fall mit Wasserstoff laufen und Batterien werden niemals funktionieren. Wie siehst du das?
Also es ist auch, es ist häufig so, wenn man mit Wasserstoff zu tun hat, eine unglaublich vielschichtige Geschichte. Und auch deine Frage legt da sozusagen vieles schon auf. Mobilität grundsätzlich muss man verschiedenste Dinge diskutieren. Es geht ja nicht nur um das Thema technologische Effizienz, ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Also wenn die Batterien die Reichweite erreichen, die wir brauchen, dann nutzen wir halt Batterien. Ja, das ist einfach mal planen. Es geht aber vor allem auch sicherlich um eine ökonomische Perspektive und es geht sicherlich auch insbesondere in Deutschland um das Thema Machbarkeit. Ja? Und wenn man das jetzt mal sozusagen ein Stück tiefer legt, dann geht es eben darum, dass man in Deutschland nicht vergessen darf, wie auch letztes Mal diskutiert, wir werden ein Importland bleiben. Das heißt, wir werden niemals genug Strom, zumindest ist das heute die Perspektive, da kann sich technologisch ja auch noch was ändern. Aber grundsätzlich, wenn man mal den heutigen Wissensstand sieht, werden wir nicht genug Strom haben, um alle Prozesse zu bedienen. Wir werden insofern wahrscheinlich, weil es eine gute Option ist, auch Wasserstoff importieren. Und wenn man jetzt sozusagen den Wasserstoff eh bekommt, dann ist ja die Frage, packe ich jetzt den Grünstrom ins Auto oder vielleicht sogar Wasserstoff, weil Wasserstoff sozusagen angeliefert wird. Dann ist ja die Frage, mache ich sozusagen ein Kraftwerk aus Wasserstoff, Strom und packe ihn ins Auto oder packe ich, weil es vielleicht auch einfacher handhabbar ist, Wasserstoff in den Tank und fahre dann damit. Also das ist in Deutschland teilweise auch eine Diskussion, die auch meiner Meinung nach immer stärker wird. Was ist da wirtschaftlich eigentlich interessant und auch von der Handhabbarkeit für den Kunden sozusagen die beste aller Varianten?
Wobei diese Diskussion auch immer so verzerrt ist, habe ich den Eindruck. Wie es der Johannes vorhin schon angesprochen hat, es gibt da so irgendwie halt die Fundamentalisten auch für beides irgendwie. Die einen sagen, ja, es kommen nur Batterien in Frage und die anderen sagen, es kommt nur Wasserstoff in Frage und dann steht man sich da irgendwie, ja, wenn ich das mal so formulieren darf, auf dem Feld der Erde gegenüber und versucht sich da zu duellieren, was aber eigentlich ja irgendwie halt ein kompletter falscher Ansatz ist. Und was du vorhin angesprochen hast, dieses Effizienzargument irgendwie, ja, wenn die Batterien die Reichweiten erreichen würden, wären wir alle mit Batterien unterwegs, finde ich eigentlich nicht ganz zutreffend, weil man eigentlich sozusagen den Betrachtungswinkel ja etwas größer ziehen muss und ja nicht nur die Effizienz im Fahrzeug sich anschauen sollte. Und klar, da werden die Batterien kaum schlagbar sein, speziell im Vergleich mit Wasserstoff, da wird die Effizienz wohl auf Jahrzehnte hinaus und wahrscheinlich für immer halt deutlich höher sein als bei Wasserstoff. Aber es ist ein leidiges Thema, auch das immer wieder anzusprechen, aber es ist ja so tatsächlich auch, dass die Energie ja gespeichert werden muss. Und wenn ich dann eh schon Wasserstoff erzeugt habe, wie du es ja auch gerade genannt hast, dann kann ich den auch gleich ins Fahrzeug füllen, habe damit halt diese Vorteile, irgendwie halt kurze Betankungszeit und was weiß ich, da gibt es ja eine ganze Reihe von Vorteilen. Und ob ich die Rückverstromung im Fahrzeug stattfinden lasse oder irgendwo zentral. Gut, das ist eine Frage, glaube ich, da kann man irgendwie halt trefflich drüber streiten und diskutieren. Aber prinzipiell dieses Argument, ja, Effizienz ist bei Batteriefahrzeugen höher und deshalb gibt es nur die Batteriefahrzeuge, ist aus meiner Sicht der komplette Schwachsinn, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, also ich glaube auch, dass die Diskussion geführt wird und immer wieder geführt wird. Es gibt sicherlich dann auch nochmal das ganze Thema, was du ansprichst, Lifecycle-Betrachtungen. Da werden wir sicherlich auch nochmal in Zukunft das eine oder andere sehen, was dann nicht einfach Meinungsbildung ist, sondern was dann auch einfach attestiert wird und über den gesamten Zyklus sozusagen dann ausweist, wie nachhaltig eben die eine oder andere Mobilitätsanwendung ist. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Schritt, um hier weiterzukommen. Und wie gesagt, es wird an vielen anderen Dingen noch sozusagen entscheiden, insbesondere natürlich, was will der Kunde eigentlich und wie fühlt er sich an der Stelle wohl? Mag er lieber sozusagen abends sein Auto an die Steckdose geben oder will er weiter tanken wie heute? Es sind viele, viele Faktoren und man darf auch eins nicht vergessen, es gibt ja auch noch weitere Konkurrenten, in Anführungsstrichen, oder Duellenten. E-Fuels ist ja teilweise auch noch so ein Thema, was gemacht wird. Und da wird es sicherlich auch Staaten geben, Porsche beispielsweise, macht da gerade viel, weil sie sagen, den neuen Elber, den können wir uns gerade elektrisch nicht vorstellen. Da wollen wir aber auch natürlich grün sein und dann nehmen wir uns mal das Thema E-Fuels vor. Also da gibt es sehr, sehr viele Perspektiven und ich glaube, es wird alles ein Stück weit geben. Beim Pkw-Verkehr kann es aber durchaus insbesondere im urbanen Raum natürlich schnell auch sehr, sehr nützlich sein, da batterieelektrisch vorzugehen. Vielleicht auch nochmal sozusagen, warum gibt es diese ganze Diskussion eigentlich und auch auf den verschiedensten Ebenen? Und da dürfen wir auch wieder nicht vergessen, es geht immer wieder um das Thema Nachhaltigkeit, es geht um das Thema CO2-Ausstoß und insbesondere ist ja gerade, wenn man sozusagen auf die Wasserstoffwirtschaft schaut, gerade insbesondere der ÖPNV auch nochmal in der Diskussion beim Thema Mobilität. Und das hat natürlich vor allem den Grund, dass wir die Clean Vehicles Directive jetzt sozusagen bekommen. Auf europäischer Ebene ist das alles geklärt. Auf einer nationalen Ebene wird es voraussichtlich bis, ich glaube, August diesen Jahres geklärt. Und dann wird es auch da Bewegung geben, massiv im Markt, weil man dann bis 2025 ja, ich meine, 45% der Neuanschaffung emissionsreduziert und davon die Hälfte sogar emissionsfrei hinbekommen muss und dann bis 2030 sind sogar 65% und 50% davon emissionsfrei. Das ist natürlich schon ein wichtiger Hebel, jetzt sozusagen auch im ÖPNV darüber nachzudenken. Und dieser Hebel ist, glaube ich, viel, viel stärker als der Individualverkehr. Viele reden immer über den Individualverkehr. Die Frage ist dann, wer gewinnt? Diese Frage ist für mich gar nicht so entscheidend, sondern die Frage jetzt, wie kriegen wir eine nachhaltige Lösung auch vor allem bei eben schweren Transportmitteln hin, weil die eben auch, und das darf man nicht vergessen, unglaublich viele Emissionen produzieren. Es ist aber nicht nur der Bus, es ist nicht nur der LKW, sondern dann geht es ja auch noch weiter in Richtung Schiffsverkehr, vor allem dann auch natürlich nochmal der Flugverkehr. Und die Fragen sozusagen, je weiter man in die schweren Vehikel reingeht, desto schwerer sind die auch zu beantworten, wo geht die Reise eigentlich hin.
Ja. Jetzt rennt uns die Zeit schon wieder davon. Wir müssen langsam zum Ende kommen, auch weil wir wissen, dass du ja einen Anschlusstermin hast. Auch wenn ich das Gefühl habe, je länger wir reden, desto mehr könnten wir reden.
Ja, genau.
Jetzt noch irgendwas, was du am Ende nochmal loswerden willst oder was ein wichtiges Thema, das wir nochmal adressieren sollten?
Also ich glaube, was man grundsätzlich bei dem Thema Ökosysteme nochmal zusammenfassen sollte, ist, dass man wirklich heute intelligent Dinge zusammenbringen muss, eben über die gesamte Wertschöpfungskette, dass es keine Patentrezepte gibt, dass es viele spannende Diskussionen und Anwendungsfelder gibt rund um das Thema Wasserstoff. Und ich persönlich bin nicht nur, weil wir natürlich eine Wasserstoffberatung sind, aber ich sehe halt an vielen Stellen durchaus sehr, sehr valide Optionen für das Thema Wasserstoff, insbesondere natürlich in der Industrie. Da werden auch sehr, sehr schnell sehr schöne Ökosysteme entstehen. Ich sehe das Thema Mobilität, bin da auch nicht so kritisch wie viele andere, was das Thema Wasserstoffanwendung angeht. Und es wird auch weitergehen im Bereich der Wärme, meiner Meinung nach. Das ist vielleicht noch ein Thema, das wir noch mal ein, zwei Minuten streifen können.
Ja, gerne.
Da geht es mir beim Thema Wärme gar nicht mal darum zu sagen, wir müssen jetzt unbedingt den Wasserstoff ins Wärmesystem bringen, sondern es gibt halt gewisse Rahmenbedingungen im Wärmebereich. Das ist sicherlich das Thema Neubauquote, Renovierungsquote, die es im Bereich der Immobilien teilweise schwer macht, mit Wärmepumpen und anderen zu agieren. Das wird auf Dauer aber möglich sein. Also irgendwann ist halt alles durchsaniert, das darf man auch nicht vergessen. Und es gibt insbesondere natürlich da den urbanen Raum, wo jetzt auch nicht in jedem Haus eine Wärmepumpe nachinstalliert werden kann und da auch natürlich eine Versorgung stattfinden muss. Und man darf, glaube ich, einen, und das sind jetzt erstmal so die immer wieder genannten Punkte, ja, also das ist ja jetzt auch nichts Neues, wenn man aber vielleicht mal sozusagen den Blick weitet, geht es ja auch häufig um das Thema bezahlbare Energie. Und das bedeutet natürlich auch, dass der Endkunde ja sozusagen weiterhin mit einem Kostensatz arbeiten kann, den er heute kennt. Und das ist natürlich ein Thema, wo man dann einfach auch mal rechnen muss, ob Wasserstoff mit auch den Preisen, die man einfach jetzt erwartet. Wir haben letzte Mal über das Thema High Deal und andere Themen gesprochen. Und wenn man solche Preise sieht und Wasserstoff importiert wird, dann kann es durchaus Sinn machen, einfach entweder im Verteilnetz Wasserstoff beizumischen oder vielleicht auch reine Wasserstoffnetze an der einen oder anderen Stelle zu machen, um sozusagen dann ja auch schnell was zu erreichen. Das ist auch noch ein Punkt, weil wenn wir jetzt erstmal auf die Sanierung warten, die dann vielleicht ewig dauert, dann kann das durchaus interessant sein.
Ja, wie es der Johannes schon gesagt hat, wir hätten noch viele, viele weitere sehr, sehr spannende Punkte und Themen, über die wir sprechen könnten. Wir würden es aber jetzt trotzdem für heute mal beenden, auch weil wir unser Zeitlimit ja schon leider wieder erreicht haben, wie es der Johannes gesagt hat. Aber Klaus, es würde uns freuen, wenn wir vielleicht demnächst mal wieder uns hier auch an der Bar treffen könnten und dann vielleicht das ein oder andere auch noch mehr vertiefen. Und vielleicht bei einem oder anderen Projekt auch noch etwas mehr vielleicht ins Detail gehen, auch vielleicht das, was du auch tatsächlich dann halt tagtäglich in der Arbeit auch machst sozusagen. Ich glaube, das wäre ganz spannend. Von daher, wenn du dich da vielleicht bereit erklären würdest, mal demnächst wieder hier mitzumachen, würde uns das persönlich sehr, sehr freuen. Für heute auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit. Für die interessanten Einblicke. Es hat uns sehr gefreut, dass du hier warst. Und ja, ansonsten noch wieder mal der allgemeine Hinweis an die Hörer, sehr gerne auf der Homepage vorbeischauen, hydrogenbar.de, und gerne auch den Kontakt zu uns per E-Mail nutzen, kontakt@hydrogenbar.de, oder auch dieses Kontaktformular auf der Webseite. Noch irgendwas anzumerken, Johannes?
Nein, außer ein herzliches Dankeschön dir, Klaus. Und ja, bis bald hoffentlich mal wieder. Ansonsten euch allen eine schöne Woche.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
Bis dahin. Danke euch und bis zum nächsten Mal.